Ja, ich wollte heute eigentlich ganz was anderes predigen. Meine Frau und ich, wir sind eingeladen zu einem Eheseminar, dort zwei Lektionen zu halten, in einem größeren eingepackten Kontext nach Berlin. Das ist am 23. und 24. April. Und da aus diesem, vielleicht das ein oder andere werde ich vielleicht ansprechen können, aber ich wollte da fortsetzen, wo ich das letzte Mal gepredigt hatte, als ich so eine Prezi vorbereitet habe. Volker war so nett, hat das mittlerweile übersetzt. Das ist so eine schöne Präsentationsform, dass das Ganze lebendiger wird, dass ich hier nicht nur stehe und rede, sondern dass ihr auch unterstützt werdet mit Wort und Bild. Aber nun haben wir die Gebets- und Fastenzeit, die Gebets- und Fastenwoche ausgerufen und Gott hat da ganz klar zu mir gesprochen und hat das alles weggewischt. Er hat gesagt, nee, du sprichst mal über Beten und Fasten, und zwar du sprichst nicht nur drüber, sondern du predigst. Und ich bin da eingetaucht in dieses Thema, habe mein Konzept zur Seite gelegt und ich möchte gleich einsteigen mit dem Gleichnis von der hartnäckigen Witwe. Halleluja. Wir finden das im Lukas-Evangelium und ich lese ab Vers 1. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihr Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen, Doppelpunkt. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Bis daher. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Jesus Christus, für deine Lehre und für das, was du getan hast, diesen neuen Bund, den du gestiftet hast. Ich danke dir für jedes einzelne Wort, das von dir überliefert wird, was wir heute nachlesen können, das du gesprochen hast. Und ich danke dir für die Botschaft heute und ich bitte und bete, Heiliger Geist, dass du es lebendig machst und auf den Punkt bringst. Ich bitte um deine Führung, lebendiger Gott, und um Gnade für diese Predigt, Herr. Mach unsere Herzen bereit und offen, Herr, für dein Wirken. Schenk unseren Seelen Heilung und unserem Geist Freisetzung. Denn dort, wo dein Geist ist, da herrscht Freiheit, sagt dein Wort. Führ uns in diese totale Freiheit. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Ihr Lieben, Beten und Fasten haben wir in der Vergangenheit immer so gepflegt. Wir haben im ersten Quartal des Jahres eine Gebets- und Fastenreihe und dann in der Regel eine Woche. Und dann im Herbst bzw. Winter haben wir dann auch eine Gebets- und Fastenwoche eingeführt bzw. praktiziert. Und letzten Endes, was mich wie ein Hammer getroffen hat, war die Tatsache, dass als ich durchs Neue Testament gegangen bin und durchs Alte Testament und mal geprüft hat, welche Bedeutung hatte denn Gebet und Fasten. Und da war das für mich relativ schockierend, denn allein im Neuen Testament, in der einen Übersetzung, wenn ich das Wort Bete eingebe, dann kommen da 160 Fundstellen und das ist eine ganze Menge. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe das alles nachgelesen und rausgesucht, von Jesu Rede oder Lehre über das Beten bis dann zu Paulus und Petrus im Neuen Testament, in den Episteln sozusagen, den Sendbriefen. Und das ist unwahrscheinlich, also in welcher Form Gebet erscheint. Und mir ist eins klar, das, was wir so bisher, was ich persönlich auch, da muss ich mich ja als Pastor an die eigene Nase fassen, was wir als Gebet und Fastenzeit so bisher praktiziert haben und zelebriert haben, mehr oder weniger. Das ist eigentlich viel zu wenig. Das hat immer damit zu tun mit Anstrengung und mit Last. Und es liegt an uns sozusagen, an den Verantwortlichen, dann auch die ganze Gemeinde zu motivieren, dahin zu gehen. Und man hat so das Gefühl, man strengt sich an. Aber wenn ich das Neue Testament anschaue, dann hatte das mit Anstrengung nach meinem Empfinden, was ich da so sehe und gelesen habe, überhaupt nichts zu tun. Sondern es war fester Bestandteil, ein Kennzeichen der Urgemeinde oder dessen, was da passiert ist. Es war ja ein kulturelles, wie soll ich sagen, also ein königreichskulturelles Merkmal, ein fester Bestandteil. Gebetskultur, Fastenkultur. Und Gebet ist ja nichts anderes als Kommunikation, als Gespräch mit Gott. Und als wir sitzen gerade drüber, wir werden heute Nachmittag, wenn wir den Feinschliff machen und die Unterlagen fertig machen, dann für die Begleitunterlagen zu diesem Eheseminar. Wir haben zwei Dinge serviert bekommen, über die wir reden sollen. Das ist einmal Konflikt und einmal Sexualität in der Ehe. Und Konflikt, das ist das, was ich heute Morgen nochmal kurz ansprechen möchte, beziehungsweise Kommunikation. Das geht alles nur, Konflikte entstehen durch Kommunikation, beziehungsweise Konflikte lassen sich lösen durch Kommunikation. Was ist Kommunikation? Ist ein modernes Wort heutzutage für, naja, man muss halt miteinander reden. Man muss drüber sprechen. Und genau das ist das, was wir vielleicht zu religiös betreiben, wenn wir sagen, wir beten, wir machen eine Gebets- und Fastenzeit. Dann ist das, hat einen sehr starken religiösen Anstrich, mag vielleicht auch daran liegen, wo wir herkommen, unsere eigene Herkunftsgeschichte, so wie wir selber zum Glauben rangeführt wurden. Selbst wenn wir wiedergeboren sind im Geist und wenn wir tolle Erkenntnisse haben, aber dennoch, da ist eine ganze Reihe von Übungen sind uns vermittelt worden, die wir auch erst im Laufe der über 30-jährigen Zeit, die wir gläubig sind, meine Frau und ich, wo wir auch immer wieder feststellen, das ist was Religiöses an uns. Das ist Religiosität. Das hat nichts damit zu tun, dass man eine völlig freie, lebendige Beziehung hat zu einem lebendigen Gott, zu einem Schöpfer, zu meinem Gegenüber. Und ich habe das letzte Mal, als ich hier gepredigt habe, über Lukas Kapitel 15 gepredigt. Diese Stelle, dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn, wo Jesus dieses Gleichnis bringt, und die meiste Zeit der Predigten konzentriert man sich auf den verlorenen Sohn und auf den lieben Papa, wie er ihn dann empfängt. Ganz selten spricht man über den, der eigentlich im Haushalt ist, der die ganze Zeit mit dem Vater ist. Und es sind eigentlich wir. Wir sind in dem Haushalt Gottes, haben wir festgestellt in der Predigt. Wir haben den Ring, den er dann dem zurückgekommenen Sohn gab, der Vater, eins der ersten Dinge, einen Mantel hat er ihm übergehängt. Und das hat ja alles Bedeutung, der Mantel, der Ring, die Sandalen, die er ihm gegeben hat und schließlich das Fest, das er mit für ihn gefeiert hat. Aber der Sohn hatte das alles permanent, nur was hat er damit gemacht? Wie hat denn der Sohn reagiert? Wir wissen es noch, er hat geknurrt. Ja toll, ja, ich bin hier die ganze Zeit und für mich machst du kein Fest, ja. Und der Vater sagt, aber du bist doch die ganze Zeit hier, mein Lieber, dir gehört doch alles. Sergej sagte nach der Predigt zu mir, Harald, wir verstehen oft gar nicht, wir haben alles, aber wir, so sinngemäß, wir wenden es gar nicht an, wir erkennen gar nicht, was wir haben, wir erkennen gar nicht, was für einen Schatz wir haben. Und ihr Lieben, dieses Erkennen, diese Erkenntnis ist eigentlich die Grundvoraussetzung, dass wir wirkungsvoll beten. Denn ohne diese Erkenntnis, ja, aber dann sind wir wie jener Sohn, der im Haushalt lebte bei seinem Vater. Wir sehen, aber wir erkennen nicht. Wir sehen den Vater, wir sehen die Reichtümer, wir sehen all das, was da ist, aber wir erkennen nicht, was es eigentlich, wozu es da ist, dass es auch mir dient, damit ich Kanal bin und dass das durch mich wirkt. Ich denke mal, der Sohn war ein, vielleicht mit meinen Vokabeln so ganz oberflächlich betrachtet, das war ein religiöser Typ, der wusste gar nicht, was er eigentlich hatte. Und ich fürchte, ihr Lieben, wenn ich das so sage, und da schließe ich mich mit ein, das geht uns in allermeister Zeit genauso, weil ich nicht weiß, wie stark kommunizieren wir, wie frei kommunizieren wir mit unserem Gott tatsächlich. Ich meine, nachdem das ja aufgenommen wird, ich möchte da nicht zu viel Einblick geben, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, was ja im Grunde jeden Tag der Fall ist. Ja, aber ich rede da schon mit Gott. manchmal so, manchmal so und anders und aber irgendwie, es ist, ich weiß nicht, ob das jeder von euch tut, dass ihr und wie intensiv die Kommunikation ist zwischen euch und Gott, dem Heiligen Geist, Jesus Christus. Ich sage, darin liegt der Schlüssel, wie Gott in eurem Leben durch euer Leben wirken kann. Da bin ich fest davon überzeugt. Und wenn der eine das Schlimmste ist, was passieren kann, Enttäuschung. Enttäuschung, wenn wir haben über Gott Erwartungen, die wir haben an seine Verheißungen, die nicht erfüllt werden, die wir nicht in unserem persönlichen Leben erfüllt sehen. Gebetserwartungen. Wir sprechen Gebete, aber es kommt keine Erfüllung. Und das ist das gleiche Gift, das in Ehen zum Beispiel ist, wenn zwei Erwartungshaltungen aufeinandertreffen. Und in der Regel passieren dort die Konflikte, im schlimmsten Fall gehen dann dort die Ehen auseinander, wo die Erwartungen sich gegenüberstehen und jeder erwartet vom anderen, dass der andere bitte das erfüllt, was man selbst erwartet. Und im Extremfall geht das Ding dann auseinander, im Extremfall geht die Ehe dann kaputt. Und es ist nicht, das sagen wir ja gerne immer wieder auch bei Trauungen, es geht nicht darum, den glücklichsten Menschen, der glücklichste Mensch zu werden, sondern es geht darum, den glücklichsten Menschen zu machen. Es muss andersrum sein. Ich muss versuchen, die Erwartungen des anderen zu lesen und dann zu erfüllen, so gut ich kann. Und wenn es irgendwo kneift, muss ich mit ihm drüber reden. Ja, gut. Hörst du gerne, ja? Da jucken dir die Ohren. Aber es ist so. Sonst hätten wir nicht jetzt 38 Jahre Ehe überstanden und durchgelebt. Denn wenn die schwierigen Zeiten kommen, wenn Krisen kommen, wenn wir unter Druck geraten in unsere Beziehung, bei uns waren es äußere Umstände, und du gerätst so unter Druck, da sagt dir ein weltlicher Berater, Sie müssen sich entscheiden, junge Frau, oder Sie müssen entscheiden, mein Herr, wollen Sie das mitmachen mit Ihrer Partnerin? Wollen Sie das wirklich, bis dass der Tod euch scheidet? Oder er sagt zum Mann, wollen Sie das wirklich machen mit Ihrem Partner oder mit Ihrer Frau? Wollen Sie das? Oder machen Sie einfach einen Schnitt und dann starten Sie neu. Das ist ein Irrtum, aber ich war geschockt, als ich das neulich gehört habe von anerkannten Eheberatern, die genau das empfehlen, ja, den Schnitt zu machen. Nur das Problem ist, wir beide wissen, und ich denke mal die Mehrzahl hier heute auch, man nimmt dieses Problem oder diesen Konflikt, dieses Ungelöste mit in die neue Beziehung. Und es wiederholt sich. Und wenn er es da nicht lernt oder wenn sie es da nicht lernt, ja, dann geht's im schlimmsten Fall nochmal auseinander und es gibt die nächste Ehe. Derjenige, der am meisten Ehen hatte, ich kenne nicht jemanden, der ist 5-mal verheiratet. Das ist doch schlimm. Das kann's nicht sein. Wir sind angetreten einmal. Und wenn ich in einer Beziehung zu meinem Gott stehe, zu meinem lebendigen Gott, zu Christus, zu dem Auferstandenen, der, was historisch ja bewiesen ist, ich las kürzlich einen Artikel von einem Berliner Historiker, einem Professor, der ganz klar sagt, Jesus Christus ist auferstanden. Ja, ich feiere als Historiker, ich bin fest davon überzeugt, es ist eins in der Antike am besten belegten Zeugnisse, dass Christus auferstanden ist. Ich glaube an Ostern. Die Frau Dr. Käsmann sagt als Botschafterin der Reformation, dass sie schreibt das in einem Artikel, dass sie das nicht glaubt. Also sie sagt, Christus ist verwest, er ist gestorben an Ostern. Aber das bedeutet für mich, dann wäre ja Ostern abgeschafft. Aber Ostern ist nicht abgeschafft, jedenfalls nicht für uns. Wir glauben das. Aber ihr Lieben, wenn wir das alles glauben, wenn wir diese hohe Motivation haben an Gottes Wort, an das, was um diesen Christus gelehrt wurde, ihr Lieben, wie pflegen wir unsere Beziehung zu diesem auferstandenen Christus? Ist das nur, wenn Bärbel und Harald und die Leiter ein Beten und Fasten ausrufen? Wir sehen es ja dienstags. Manchmal, also am vollsten ist die Dienstagsgebetsgruppe, wenn irgendwas passiert oder etwas droht zu passieren im Leben Einzelner, dann sucht man schnell die Gemeinschaft, ist ja auch gut so, und dann lass uns mal schnell beten. Der liebe Gott ist gnädig, aber wir erleben halt auch, dass er verschiedentlich dann die Gebete nicht so erhört, wie wir es uns so ernsthaft wünschen. Also scheint irgendwas zwischen uns zu sein. An ihm kann es nicht liegen. Meine Frau und ich, wir beten ja immer noch für die Erfüllung bestimmter Verheißungen, auch in unserem Leben. Ein Ding dauert ja schon 20 Jahre, wo wir drauf rumkauen regelmäßig und was uns belastet. in gewisser Weise. Das heißt, es belastet mich immer weniger, muss ich sagen. Ich lerne es immer besser, es wirklich am Kreuz abzugeben und Gott zu vertrauen. Aber in den dunkelsten Stunden in den letzten 20 Jahren habe ich immer wieder zu Gott gesagt, wenn ich mich in die Enge gedrängt fühlte, an dir, Gott, kann es nicht liegen. Es muss an mir liegen, an meiner Sichtweise oder an meiner Einstellung. Und ich möchte euch ein paar Bibelstellen vorlesen zum Beten aus dem Neuen Testament, weil es einfach ist von den Aposteln, von denen, die, weil einer, der mich am meisten beeindruckt hat, ist Paulus, weil er auch sehr viel geschrieben hat, aber auch Petrus. Das muss man sich mal überlegen. Der Paulus, der wird gesteinigt, die halten ihn für tot, die schleifen ihn nach außerhalb der Stadt und dann nehmen ihn die Jünger auf, weil er war nicht tot, sondern sie haben ihn dann wieder hochgepäppelt und dann ging er weiter, ist weiter marschiert, hat weiter gepredigt. Damals im Römischen Reich, im Grunde, das war damals Weltmacht, in einem sehr, zum Teil sehr grausamen Umfeld. Die hatten drakonische Strafen für Rechtsbrüche und er hat ja immer in ein anderes Königreich gepredigt, auch einen anderen König, Jesus Christus, als den König der Juden. Und in Rom hat man da natürlich gemischt drauf reagiert. Aber er hat das trotzdem gemacht in diesem Umfeld. Er hatte eine enorme Motivation, aber er hatte auch ein enormes Erlebnis mit Christus. Er hatte dieses Erlebnis, wo er ihm persönlich begegnet ist. Und er hatte Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Aber alles eigentlich, was die allermeisten von uns, die hier in diesem Raum sitzen, auch haben, Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der hier sitzt, der das nicht hatte, Eindrücke. Und genau das passiert, wenn wir beten, wenn wir mit Gott kommunizieren. Er spricht durch uns, durch seinen Heiligen Geist. Aber das brauchen wir nicht nur eine Woche im ersten Quartal des Jahres und dann eine Woche im letzten Quartal, sondern das brauchen wir permanent. Wir brauchen eine Gebetskultur, aber nicht aus der Haltung heraus, um uns was bei Gott zu verdienen, sondern wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte, um die Ehe, um das Familienleben pulsierend zu halten, dann tue ich das nicht, weil ich mir was bei ihr verdienen will, sondern ich tue das, weil ich merke, wow, sie reagiert auf das, was ich sage. Reagiert sie? In der Regel, ja. Ich tue mittlerweile immer häufiger das, was sie sagt. Das schafft mir Frieden im Haus und eine glückliche... Also, bitte? Halle. Ja, bitte? Weil ich dich lieb, ja. Ja, aber das ist genau der Punkt. Ich habe manchmal Dinge getan, die mir so zuwider waren, persönlich, wo ich sage, nee, das geht jetzt. Und dann, aber ich war so in der Enge, ich habe nachgedacht. Ich habe gewusst, sie ist verletzt, sie ist verärgert. Und ich, wenn ich dann tief in mich hinein gehört habe und mit dem Heiligen Geist gearbeitet, in der Bibel gelesen, ich brauchte nicht viel lesen. Da ist ein Gedanke hakt sich fest in deinen Gedanken und dann weißt du liegst falsch als Mann. Interessanterweise hat sie die Erlebnisse auch gehabt. Ja, sie hat das nur mir nur seltener gesagt, aber das. aber um ihr Lieben, sie hat es mir gezeigt, ja, genau, hast du schön gesagt, ja. Aber genau das ist es, ihr Lieben. Und dann wird aus einer Ehe eine Familie. Plötzlich gibt's Babygeschrei, kommt ja nicht einfach so angeflogen, so ein Baby. Das ist die Story mit dem Klapperstorch, glaube ich ja nicht. Ne? Keiner wohl hier. Also, und dann Familie, dann sind wir mittendrin in der Berufung Gottes. Dann sind wir mitten in dem, was Gott für uns bestimmt hat. Aber ihr Lieben, es fängt vorher, weit vorher an. Und ich sehe das größte Problem, auch das, was wir, wenn ich das in der Arbeit sehe, das größte Problem ist Kommunikation, fehlende, mangelnde Kommunikation unter den Menschen. Und das darf nicht passieren in unserem Umgang, in unserer Kultur mit dem auferstandenen Christus. Es darf nicht passieren. Es muss etwas sein, was wir permanent pflegen und kultivieren. Ich glaube, der Dieter war es, der, ja, vor ein paar Wochen hast du mich angesprochen. Das ist so dein Herzenswunsch. Vielleicht bist du der heimliche Beter, der da so heimlich, unheimlich dafür betet, dass wir eine regelmäßige Gebetszeit haben im Café, eine tägliche, dass täglich gebetet wird. Und nicht, weil man muss, weil man sich jetzt irgendetwas verdienen will, sondern einfach, weil es einem Freude macht und sagt, hey, wisst ihr was, anstatt dass ich jetzt hier noch eine halbe Stunde weiter über mein Problem mit euch rede, ich gehe jetzt darüber und wer mitkommt, der bitte betet mit mir zusammen, ich will das jetzt einfach mal mit Gott besprechen. So einfach ist es. Nichts anderes tue ich auch, wenn ich Rat brauche, wenn ich denke, ich fühle mich in die Enge gedrängt oder ich brauche jetzt irgendeinen in Gedanken im Geschäft oder in der Familie, dann bete ich und sage, Herr, zeig's mir. Was ist der Gedanke? Eine wunderschöne Stelle ist aus Lukas 3, Vers 21. Als Johannes, der Täufer, wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, wisst ihr, was dann passierte? Öffnete sich der Himmel. Ich habe es immer wieder erlebt, den letzten 30 Jahren, im Gebet mit Geschwistern, dass sich der Himmel öffnete. Und das ist ganz was Besonderes. Plötzlich hast du nicht mehr die Gedanken an das Problem, sondern du hast Gedanken an die Lösung. Du freust dich, dass du in Gottes Hand bist und dass Gott mit dir ist. Der Himmel öffnete sich. Das ist eine Verheißung. Das ist etwas, was passiert, wenn wir beten. Jesus selber macht es vor. Er hat das Bedürfnis gehabt. Es steht hier nicht lange danach, Lukas 6, Vers 12, stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Ich kann mich erinnern, wir haben manchmal nächtelang diskutiert, gerade als wir jung verheiratet waren, mit Freunden. Ach, da ist manchmal 2, 2:30, 3 Uhr geworden. Ja, wir können mit Menschen reden, wenn der Stoff interessant ist, aber vor allen Dingen, wenn man sich mag, wenn da noch mehr da ist als nur tolle Informationen, sondern wenn Liebe da ist. Und das ist etwas, ihr Lieben, es mag schwierig sein für jemanden, den man nicht sieht. Wir sehen Christus nicht, wenn wir es ganz oberflächlich betrachtet. Wenn wir es mit dem Herzen betrachten, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, dann sehen wir Jesus. Ich sehe ihn in dir. Und ich sehe ihn in dir. Und je länger ich euch kenne, desto mehr sehe ich von ihm in euch. Und das ist wunderbar. Und das ist das, was seine Kraft auch freisetzen kann. Aber nicht nur in diesen beiden, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich sehe Jesus immer mehr. Ich kann bei Ralf mühelos, wenn ich nicht, dann meistens muss ich hier heimfahren, aber da können wir stundenlang sitzen bei dem Beet. Egal, ob da 2, 3 mehr Gäste sind oder ob wir alleine sind oder ob das Haus ganz voll ist. Mit dem Ralf habe ich die schönsten Stunden erlebt, bei ihm in seinem Garten. Immer wieder, und ich freue mich schon, wenn es wieder wärmer wird, Ralf, dann kommen wir ganz sicher vorbei. Und es dauert, und das sind Stunden gar nichts. Es verfliegt die Zeit. Ihr Lieben, das wünschen wir uns so sehr für unsere Gebetskultur. Und das ist ganz einfach. Es liegt an uns. Preist dem Herrn. Römer 12, Vers 12, bei einem der Punkte, über diesen Knackpunkt habe ich, glaube vor ein paar Wochen drüber gepredigt, zum Thema Ausdauer, was auch in diesem Gleichnis zur Sprache kam, mit dem Richter. Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Aber jetzt kommt das Schwierige. Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht. Und hört niemals auf zu beten. Hört niemals auf, mit Gott zu sprechen. Ihr Lieben, und da möchte ich euch ermutigen, es muss weitergehen nach dieser Woche. Ich wünsche mir so sehr mit meiner Frau, dass wir da eine Initialzündung wirken, dass weitergebetet wird, dass wir uns spontan treffen, dass wir uns verabreden und sagen, komm, wir reden jetzt mit Gott zusammen. Aber du kannst auch in deinem Auto reden mit Gott. Auch das ist erlaubt und das geht. Am Schreibtisch, im Treppenhaus, überall kannst du mit Gott reden. Aber ich sag dir, das Wirkungsvollste für mich jetzt persönlich, auch wo die größte Wirkung hinterlassen wird, da habe ich zahlreiche Beispiele, wenn ich in Gemeinschaft bete. Das Gebet von Brüdern und Schwestern in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, das ist etwas, was mich jedes Mal stark beeindruckt, aber auch ermutigt und mich auch korrigiert. Also, geduldig sein, wenn wir schwere Zeiten durchmachen. Er will uns nicht quälen, Gott. Aber es gibt halt andere Menschen auch noch, es gibt andere Geister, mächtige und gewaltige, schreibt Paulus im Epheserbrief, die in den Himmeln herrschen, die sind auch noch da. Sie sind besiegt, Aber sie sind nicht unwirksam. Es wird die Zeit kommen, da wird es die große Bereinigung geben und dann gibt's dann, so steht es in der Offenbarung, dann sind die endgültig verbannt. Aber noch haben wir mit ihnen zu tun. Und ich denke, Gott will in diesen Herausforderungen, er lässt das so, damit wir die Kommunikation mit ihm trainieren und üben, so wie in der Ehe auch. Die stärkste Kommunikation habe ich mit meiner Frau, die intensivste, die grundlegendste, wenn es ein Problem gibt. So komisch das klingt. Und da entscheidet sich, man muss sich jedes Mal dann neu entscheiden. Ja, wir tragen das zusammen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, das Ja zu haben. Ja, ich trage das mit dir und wir tragen das zusammen. Machst du das mit? Gerade wenn ich als Verantwortlicher für etwas verantwortlich bin, was schwer zu tragen ist, dann kommt ein schlechtes Gewissen rein und ich bin ja dafür verantwortlich. Machst du das wirklich mit? Liebst du mich noch? Ja, das sind die Dinge passieren, wenn schwierige Zeiten kommen. Aber das sind die Dinge, die einem dann auch festmachen, wenn man da durchgeht. Die schmieden einen zusammen. Und aus dieser Einheit heraus, ich sage euch, mit dieser Einheit heraus, lassen sich enorme Widerstände überwinden. Da lässt sich dann Reich Gottes bauen. Römer 15, Vers 13. Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Am Anfang steht, darum bete ich. Ich bete, dass genau das passiert, dass der Heilige Geist in euch Freude, Frieden und Hoffnung und Glauben wirkt. 1. Korinther 13, 13, ganz bekannte Stelle, das ist das, was ewig bleiben wird, diese drei, Glaube, Hoffnung, Liebe. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Und diese drei, Glaube, Hoffnung, Liebe, das ist das, was uns durchträgt. Aber nicht nur trägt, sondern das ist das, was wir anderen geben können, wenn sie schlapp machen oder wenn sie schwach sind, das in ihr Leben hineinzulegen. Das ist für mich so, als ich hier saß vor, was ich gestern auch erwähnt habe, in der Kurzandacht sozusagen mit unseren arabischen Gästen, mit den Flüchtlingen. Wir waren so betroffen, weil wir uns darüber unterhalten haben, was müssen die denken, wenn sie alleine sitzen in ihrer Wohnung oder in ihrer Unterkunft, so ganz allein, wie geht's weiter? Also wie lange noch hier? Kriegen wir eine Wohnung? Und was ist dann danach? Wie ist das mit Rente? Wie ist das? Wisst ihr, so alltägliche Sachen, sie spüren, sie haben Angst. Sie spüren viele Menschen hier aus unserer Gesellschaft lehnen sie ab. Sie spüren von vielen, sie sind unerwünscht und sie verhalten sich ganz scheu. Wir haben ja eine Wohnung vermittelt an jemanden und sie sind ängstlich. Aber ihr Lieben, es liegt an uns und ich habe gestern wieder gesagt zu dem einen oder anderen, ihr glaubt gar nicht, was ihr für einen wertvollen Dienst tut, den Menschen, die gestern da waren, Hoffnung zu geben, mit ihnen Spaß zu haben. Ich sag, das war, was die Miri und die Josefa, habt ihr das entwickelt, dieses Gesellschaftsspiel? Das ist sowas von toll, also das müsste man prämieren. Das ist pädagogisch so toll ausgearbeitet, es ist leicht verständlich. Es ist dann auch unterschieden zwischen denen, die schon Deutsch können und denen, die weniger Deutsch können, da ist es unterlegt mit Bildern. Also es ist sowas, diese Kreativität, was ihr da hervorgebracht habt. Und ich sah die lachen bei uns am Tisch. Wir haben gelacht, ja, weil man hat versucht, Deutsch zu sprechen und sie versuchen, sich auszudrücken. Aber wisst ihr, gleichzeitig passiert was ganz Entscheidendes. Ihr legt Saat der Hoffnung, der Freude in diese Menschen. Und das ist das, was sie am meisten brauchen. Sie brauchen keine Theologie. Sie brauchen die Begegnung auf dieser menschlichen Ebene. Und Freude, Friede, Hoffnung, da sind wir mitten im Königreich Gottes. Das habt ihr gesät, ihr Lieben. Und wir trainieren, dass wir da dranbleiben, wenn wir mit Gott sprechen und mit Gott reden. Wenn wir zusammen mit Gott sprechen und mit Gott reden und bitten, dass er seinen Arm bewegt. Und Paulus selber, als derjenige, der im Römischen Reich das Königreich Gottes verkündet hat, das Evangelium. Wer das vorhin? Ich glaube, die Agnes, ja, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist mir eine Kraft Gottes. Das war mein Konfirmationsspruch, werde ich nie vergessen, aus Römer Kapitel 1, also aus Römer 1, 16 oder 1, 18. Preis dem Herrn. Hier sagt Paulus: Liebe Brüder, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch auf, mich in meinem Kampf zu unterstützen, indem ihr für mich zu Gott betet. Ja, betet für mich aufgrund der Liebe zu mir, die der Heilige Geist euch schenkt. Das ist noch was anderes, was wunderbar ist. Wir lieben einander nicht, weil wir vielleicht uns selber toll finden, sondern es ist eine Liebe, die der Heilige Geist gewirkt hat in unserer Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft der Heiligen. Gilt ja nicht nur für unsere Gemeinde, gilt ja für alle Gemeinden hier in Nürnberg oder in unserem Land. Die Liebe, die wir hier haben, die wir praktizieren, die wir erleben und erfahren, ist vom Heiligen Geist geschenkt. Und der Paulus sagt: Liebe Brüder, bitte betet für mich in meinem Kampf. Er braucht dieses Gebet. Wir brauchen auch dieses Gebet. Aber ihr braucht's auch, sozusagen. Also wir als Leiter, ihr auch. Wir brauchen das Gebet. Liebe Freunde, ich sehne mich von Herzen danach, und schade, dass der Jens Holger jetzt nicht da ist, denn hier ist es ganz klar, ich habe eine Bibelstelle gefunden, er ist nicht der Einzige sozusagen, das hat Paulus damals schon gesagt, er hat gesagt: Liebe Freunde, ich sehne mich von Herzen danach und bete zu Gott, dass das jüdische Volk gerettet wird. Amen. Er hatte damals schon diese Last auf seinem Herzen. Es tut gut, eine Stimme unter sich zu haben, die daran erinnert, kommt. Ja, wir sind Griechen, Bibel sozusagen juristisch betrachtet, und Heiden gewesen, aber lasst uns für das jüdische Volk beten. Diese Stimme tut gut, auch unter uns. Preist dem Herrn. Römer 8, Vers 26. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Selbst wenn uns die Worte fehlen, weil wir verwirrt sind in unseren Gedanken, verwirrt unter Druck durch die Not, durch die Umstände, was uns gerade quält. Ihr Lieben, wir können in einer Sprache beten, die der Heilige Geist versteht. Und wir können, dürfen seufzen, was der Heilige Geist uns gibt. Aber wir müssen es tun. Wir müssen mit unserem Vater sprechen. Und sprecht einfach grad und frei heraus, wie ihr mit uns sprecht, mit denen sprecht, die, zu denen ihr Vertrauen habt und die ihr liebt. Das ist die Sprache. Und dann werdet ihr sehen, dann wird sich auch unser Leben verändern. Es muss nicht mehr diese eine Woche sein. Und so gehen wir jetzt rein, ihr Lieben, in diese Gebetswoche. Ich habe vielleicht 10% der Bibelstellen vorgelesen, die ich eigentlich vorbereitet habe. Aber ich denke, wir haben aber auch gesagt, wir wollen einen bestimmten Rahmen nicht überschreiten mit der Predigt. So möchte ich hier landen an dieser Stelle. Und das nochmal zusammenfassend und in einem Gebet und euch zurufen, ihr Lieben. Es lohnt sich, mit Gott zu sprechen und zu kommunizieren. Die schönsten Momente sind, wenn wir selbst erkennen, welchem Zustand wir sind, wenn wir selbst erkennen, dass wir dies und jenes nicht tun sollen. Für mich ist so ein Hindernis, und das hat so deutlich, ist eine Stelle, die sagt: Durch Streit und Zorn beschmutzen wir unsere Hände und sind gebetsunwürdig. Das hat mich stark getroffen, weil ich sehr oft gestritten habe und zornig war. Und ich eigentlich nicht mehr so leicht in Rage komme, aber ich kann mich schon über Sachen ärgern. Ich kann mich über Personen ärgern. Mir war noch nicht klar, dass das, selbst weil es ja heißt, ja, wenn man zornig sein darf, man aber nicht dabei sündigen. Das war immer meine Rechtfertigung. Aber so einfach ist das nicht. Denn der Zorn wirkt in so einem Temperament, wie ich jetzt noch mal aufgestellt oder gestrickt bin, der wirkt schon vergiftender. Und der ist ganz leicht, die Schwelle ist ganz leicht zu nehmen, dass man praktisch in einen Bereich kommt, wo man nicht mehr erhörlich betet, weil die Wurzeln des Zorns so tief in einem drin sitzen, dass sie den Zugang zu Gott verhindern. Und das Neue Testament spricht ganz deutlich davon, dass Zorn und Streit die Kraft des Gebets wirkungslos macht. Und deswegen möchte ich mit diesem Gedanken schließen, ihr Lieben, aber ich kenne euch, ich kenne eigentlich keinen von euch hier so einen Zornigen, so einen Bösen, so einen Schimpfer, so wie ich einer war, so seid ihr nicht, sage ich jetzt, meine ich jetzt ganz im Ernst. Und wenn der eine oder andere sich da überführt fühlt durch den Gedanken, dann hat er Raum zur Buße. Ihr dürft gerne nachher nach vorne kommen, aber auch die anderen, ich bete gerne für euch, aber ich möchte euch wirklich ermutigen, mit Gott zu sprechen, in jeder Lage. Von Montag, wir haben Themen, kurze Themen, wo wir nur kurze Impulse geben werden, jeden Tag einen anderen, was wir durchbeten wollen nächste Woche. Und ich möchte euch ermutigen, an dieser Gebetskultur mitzuarbeiten, dass wir diese Gebetskultur auch in unserer Gemeinde finden, ohne dass sie verordnet wird, per Order Mufti sozusagen von oben, sondern freiwillig. Ja, es hat mit Opfer zu tun, aber es ist so. Mit einem anderen sich zu unterhalten, hat manchmal mit Opfer zu tun. Aber jedes Opfer, das wir da investieren, das wirkt, ist der Grundlagen für eine Segnung, die wir empfangen dürfen. Der Vater bereitet uns vor. Ihr Lieben, und so möchte ich euch herzlich einladen zu dieser Gebets- und Fastenzeit ab morgen. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Ich danke dir jetzt für diese Offenbarung, Gott, was wir eine Kultur des Gebets finden in deinem Reich. Lass sie uns entdecken, himmlischer Vater, täglich. Lass sie uns entdecken, lass uns dabei sein, himmlischer Vater, zu erkennen und zu sehen, wie sich dein Reich verändert und wie sich die Menschen verändern und wie mehr sich deinem Reich anschließen. Ich bete um Segen für die Flüchtlinge, Gott, dass sie wirklich Segnung, übernatürliche Segnung erleben und erfahren durch Hoffnung und durch Liebe, durch Annahme von uns, Herr. Wer soll sie denn anders annehmen, wenn nicht wir, Herr? Gott, und ich bete, dass sich da die Umstände verändern und dass auch in Syrien, dass der Krieg aufhört, Herr. Er produziert nur Verlierer. Ich bete, Herr, dass die Waffen zur Ruhe kommen. Wir beten, dass dort die Waffen zur Ruhe kommen und dass all diejenigen Kräfte, gerade die Jungen, die motiviert sind, die ihr Land lieben, wieder zurück in das Land aufbauen, Herr. Auch mit unserer Hilfe und mit unseren Gebeten. Danke für jede einzelne Beziehung, die wir geknüpft haben zu diesen Flüchtlingen, Herr. Und ich bete, dass du auch hier vollendest, was du begonnen hast. Mach weiter mit dem, Vater, was du durch uns begonnen hast. Und lass uns erleben, wie du ein lebendiger und ein segnender Gott bist, nach wie vor. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Amen.